Anwalt Auskunft.
Podcast.
Herr Professor Müßig, wenn wir über Reform der Tötungsdelikte reden, was muss überhaupt reformiert werden?
Die gesamte Regelung muss reformiert werden, weil wir haben eine rigorose Verknüpfung von Tatbestandsmerkmalen, die noch gesinnungsethisch formuliert sind, und mit einer absoluten Freiheitsstrafe, die die Praxis in fürchterliche Bedrängungen bringt.
Gesinnungsrecht?
Gesinnungsethisch wurde das genannt damals da. Das war, wir wissen, das ist eine alte Nazi-Regelung. Wir wissen, dass es ein Diktat von Freisler war. Diese Regelung findet man wieder. Das war Bestandteil eines Tätertypenrechts. Es war damit Bestandteil eines NS-Feindstrafrechts. Und das sieht man der Regelung auch noch deutlich an.
Wir sind jetzt über 80 Jahre später. Wie kommt das?
Das liegt am BGH höchstwahrscheinlich. Der BGH hat sich die Historie angeschaut und dann konnte er feststellen, und das ist zutreffend, es gab einen Entwurf eines schweizerischen Strafgesetzbuchs, den ein Herr Stoß formuliert hatte. Da waren fast alle Mordmerkmale, die es hier gibt, waren schon drin. Und darauf hat sich der BGH gestützt und hat gesagt, das ist keine NS-Regelung. Und deswegen blieb die Regelung erstmal so stehen und wurde weitergenommen. Was der BGH unterschlagen hatte, war, dass die Nazis damals tatsächlich die niedrigen Beweggründe reingebracht haben. Und das war der Auffangtatbestand für ihr NS-Feindstrafrecht.
Merkmale sind zum Beispiel Habgier. Was gehört noch dazu?
Verdeckungsabsicht, Ermöglichungsabsicht, Heimtücke gehört noch dazu. Ich habe die jetzt gerade nicht alle ausfindig.
Was wollen Sie jetzt ändern, wo Sie sagen, Mensch, wir brauchen da einfach mehr Spielraum als Strafverteidiger?
Wir wollen zweierlei ändern. Wir wollen auf jeden Fall auflösen diese rigorose Verknüpfung der Mordmerkmale mit der absoluten Freiheitsstrafe. Und wir möchten ein Prinzip herstellen bzw. ein Differenzierungskriterium darstellen und herausarbeiten, dass für eine moderne Gesellschaft angemessen ist, für eine moderne Zivilgesellschaft.
Kann man das an Beispielen illustrieren? Weil bis jetzt ist die Diskussion sehr theoretisch.
Beispiel ist zum Beispiel sind die Haustyrannenfälle. Haustyrannenfälle zeichnen sich dadurch aus, dass Frauen in fürchterlichen Situationen leben, von ihren Männern gequält, geschlagen und über Jahre lang fürchterlich behandelt worden sind. Diese Frauen haben keine andere Möglichkeit, als diese Männer, die meistens sehr viel stärker sind als sie, in einer Situation zu töten, die glasklar unter das Heimtückemerkmal fällt.
Würde Ihnen wahrscheinlich jeder Konsument eines Fernsehkrimis am Samstagabend zustimmen, das ist Heimtücke.
Das ist Heimtücke höchstwahrscheinlich. Das Entscheidende aber ist, wir können mit diesem Merkmal nicht zurückschauen. Wir können nicht zurückschauen, wer ist denn noch verantwortlich für diese Situation gewesen. Und das ist eben unser Vorschlag, der eben dahin geht, nicht zu sagen, wir teilen Tat und Tatkontext in Verantwortungssphären auf, und wenn der Täter alleine für die Tat und für den Tatkontext verantwortlich ist, dann ist es in der Tat Mord. Wenn wir aber feststellen müssen, das Opfer, beispielsweise der Haustyrann, war auch damit verantwortlich, dann sind wir beim Totschlag gelandet. Wobei man sich überlegen kann, ob man den Totschlag, den Begriff auch abschaffen kann.
Wie würde der aus Ihrer Sicht lauten?
Tötung.
Nochmal zurück zu diesem Beispiel, das Sie genannt haben, Haustyrannen. Wie würde die gebeutelte Ehefrau nach dem bisherigen Gesetz bestraft werden? Und was wäre der Vorteil Ihres Vorschlags?
Es wäre die Tötung oder der Totschlag, das ist vollkommen klar. Und zwar deswegen, weil das Opfer auch Verantwortung für den Tatkontext hat.
Über wie viele Fälle sprechen wir, wo Sie sagen, da müssten wir dringend eine Reform haben, weil wir würden das Strafrecht gerechter gestalten?
Eine Anzahl von Fällen kann ich seriös nicht geben. Ich bin kein Kriminologe, ich bin ein Rechtsdogmatiker und Strafverteidiger. Was wir feststellen ist, dass Verurteilungen in Tötungsdelikten sehr viel in Revision, unverhältnismäßig viel in Revision gehen und dann teilweise sehr schnell auch wieder Wiedergänger hervorgerufen. Das zeigt eben, dass diese Regelung schlichtweg nicht passt und nicht flexibel genug ist.
Warum ist es so schwer, eine Regelung durchzusetzen? Schon alleine aus der Geschichte würde man sagen, Mensch, das muss doch viel schneller gehen.
Uns wurde gesagt, Leute, die Praxis hat keine Probleme damit, die kann damit umgehen. Sie jammert nicht, wir hören nichts. Das ist ein resignatives Schweigen der Praxis. Die nehmen das jetzt einfach nur so hin und sagen, das ist halt so. Es gibt, ich habe mit mehreren Vorsitzenden der Schwurgerichtskammern gesprochen, die mir erzählt haben, ja, ich versuche ein gerechtes Urteil zu formulieren. Ob der BGH das hält oder nicht hält, weiß ich nicht. Das ist Einzelfallentscheidungen.
Ich habe mir ein Zitat aus der Diskussion aufgeschrieben. Es ist eine blutende Wunde an der Spitze des Individualstrafrechts mit NS-Hintergrund.
Also wir müssen sehen, die Garantie des Lebens, das ist ja die strafrechtliche Aufgabe, steht an der Spitze des Strafrechts. Und da haben wir einen Nazi-Paragrafen. Einen Nazi-Paragrafen, der für die heutige moderne Zivilgesellschaft schlichtweg nicht passt. Die moderne Zivilgesellschaft denkt in Verantwortungssphären, denkt in Zurechnungsmustern, aber nicht in plakativen, gesinnungsethisch formulierten Mordmerkmalen oder aber, was eben auch teilweise vorgeschlagen wird, nicht mehr so Bedrohungsszenarien aufzubauen.
Sie haben das Thema jetzt für den Deutschen Anwaltverein aufgegriffen. Wer sind Ihre Mitstreiter? Wer sind Ihre Verbündeten? Wer hilft Ihnen? Wer ist an der Seite, wenn Sie mit Abgeordneten sprechen?
Die kann ich jetzt alle beim Namen natürlich nicht nennen. Wir sind überrascht gewesen, auf welche interne Zustimmung das gestoßen ist. Unter anderem war die Rede von einer smarten Regelung. Das hat uns sehr gefreut. Wir meinen, dass wir ein Verständnis auch im Justizministerium hervorgerufen haben, die jedenfalls sehr interessiert zugehört haben, am Anfang erstmal abgelehnt haben, nicht mal auch dringend darauf bestanden, wir meinen schon Qualifizierungsmerkmale zu brauchen für den Mord. Das meinen wir abgeräumt zu haben und da bewegen wir ein bisschen was. Wir sind Handlungsreisende für diesen Vorschlag.
Wer sind diejenigen, die Ihnen eher ablehnend gegenüberstehen?
Mit denen haben wir bis jetzt noch nicht gesprochen. Also wir waren bis jetzt überrascht, wie positiv der aufgenommen worden ist. Das waren aber Hintergrundgespräche, nicht?
Haben Sie einen Zeithorizont, bis zu dem möglicherweise Ihre Ideen umgesetzt werden könnten in der einen oder anderen Form?
Da haben wir Signale bekommen, in dieser Legislaturperiode wird das wohl nichts mehr. Da ist der Druck, der politische Druck, dass man zum Ende kommt, sehr groß. Deswegen haben wir auch gerade ins Ministerium reingesagt, wir möchten das in euren Ohrgang reinträufeln, damit ihr das für länger behaltet. Ich glaube nicht, dass man irgendwelche Zahlen nennen kann.
Aber das Thema brennt Ihnen so unter den Nägeln, dass Sie dranbleiben?
Natürlich, das ist eine Initiativstellungnahme. Die war sozusagen anlasslos, wo wir gesagt haben, nach 10 Jahren Expertenkommission, wo nichts rausgekommen ist, müssen wir das Thema unbedingt weiter behandeln. Das ist eines Rechtsstaats unwürdig, wie damit umgegangen wird. Das ist, da fallen müssen nach dieser rigorosen Regelung Mord Verurteilungen ausgesprochen werden und dann suchen die Kammern verzweifelt irgendwelche Wege da rauszukommen. Man beauftragt Sachverständige, die dann versuchen, da irgendwie in den 21 reinzukommen, also verminderte Schuldfähigkeit oder sonst irgendwas. Das ist eines Rechtsstaats, eines modernen Rechtsstaats unwürdig.
Anwalt Auskunft. Podcast.